Liebe Freunde hier in Bregenz, ich freue mich immer, wenn ich in dieser Gemeinde, in der Kirche der siebten Tags-Adventisten in Bregenz predigen darf. Es ist eine wunderschöne Gemeinde. Es ist so feierlich und doch schlicht auf der einen Seite. Ich begrüße auch die Gäste im Internet, die vielleicht nach der Wahrheit suchen, vielleicht nach Rat. Die heutige Predigt ist überschrieben: Vom Fischer zum Hirten. Oder wahre Erziehung, die höchste Bildung, beginnt beim Lehrer. Ich habe wieder die Bibel mitgebracht, wo wir unsere Predigten immer beziehen. Und zwar schlage ich jetzt auf das Buch Hiob. Das findet sich vor den Psalmen. Und dort, das Kapitel 36, fast am Ende. Und hier den Vers 22. Siehe, groß ist Gott in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hätte gedacht, dass das in der Bibel steht? Und zwar im ältesten Buch der Bibel. Ein Lehrer braucht natürlich auch Schüler. Und das finden wir im Buch Jesaja. Und dort in Kapitel 54, im Vers 13. Da steht: Alle deine Söhne, natürlich sind auch Mädchen gemeint, werden Jünger des Herrn sein. Und groß ist der Friede deiner Söhne. Jünger, das bedeutet im biblischen Sinn Schüler. Und dazu auch ein Text im Neuen Testament in Johannes Kapitel 6. Ein Text, der von Jesus selber stammt, Vers 45. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Das ist doch genau derselbe Text, den wir gerade in Jesaja gelesen haben. Und Jesus hat von seiner Kindheit an die Bibel seiner Zeit gelesen und auch verstanden. Das Alte Testament stand Jesus ja zur Verfügung. Und hier heißt es, alle, die diese Lehre annehmen, die kommen zu Jesus. Also ist Jesus selber dieser Lehrer. Ich fasse die Gedanken dieser Texte noch einmal zusammen. Der beste Lehrer ist Gott. Alle unsere Kinder sind seine Schüler. Und wer dies begriffen hat, der kommt zu Jesus. Doch ist Jesus jetzt im Himmel? Was soll dann aus unseren Kindern werden? Wer hat jetzt diese Aufgabe übertragen bekommen? Einer der rührendsten Texte in der Bibel dazu findet sich in Johannes Kapitel 21. Ich lese den Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Nachdem Petrus praktisch an sich erfahren durfte, was es heißt, trotz seiner Fehler und großen Sünden von Jesus liebevoll angenommen zu werden, bekam er diese heilige Aufgabe zugesprochen: Weide meine Lämmer. Und Petrus war vom Beruf ein Fischer und kein Schafhirte. Ich lese den Vers 2. Simon Petrus, Thomas genannt
Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Es war finster. Mit den entsprechenden Lampen ausgestattet, eigentlich die beste Zeit zum Fischen. Als Fischer hat man kein Mitleid mit den Fischen, man will sie nur fangen. Aber sie fingen nichts in jener Nacht. Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Fischer und einem Hirten? Petrus sollte ja im Auftrag Jesu Menschen fischen. Das können wir in Matthäus 4, Vers 19 nachlesen, wo steht: Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Petrus handelte und dachte wie ein Fischer. Und wenn Menschen wie Fische sind, dann könnten wir die Menschen so fangen, wie man eben Fische fängt. Man muss wissen, wo sie sich aufhalten, wie ihre Lebensgewohnheiten sind. Man muss also ihre Bedürfnisse kennen. Ein wichtiges Prinzip für die Evangelisation. Das gilt auch für Kinder. Dann muss man am besten die richtige Zeit abwarten. Fische kommen des Nachts an die Oberfläche, weil sich dort ihre Nahrung aufhält. Und wenn man dann noch ein Licht im Boot hat, dann schwimmen sie direkt darauf zu und schwupps hat man sie. In den finsteren Zeiten, wenn Krieg und Verfolgung ist, zum Beispiel damals durch den Kommunismus in Rumänien, wie mir ein rumänischer Bruder unlängst erzählt hat, dann wächst die Gemeinde, die in den finsteren Zeiten das Licht hochhält. Und wir alle kennen dieses Licht. Psalm 119, Vers 105. Ein Zitat, das Kinder schon auswendig lernen. Psalm 119, der längste Psalm der Bibel, handelt vom Gesetz Gottes hauptsächlich und von dem Licht. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Ganz schlaue Fischer können auch am Tag Fische fangen. Mit einem Köder und einem versteckten Haken darin. Wie man das auf die Evangelisation anwenden kann, ist ja bekannt. Man kann auch Kinder in eine christliche Schule locken, indem man ihnen alles Mögliche verspricht, das sie attraktiv finden. Den Haken darin bemerken sie zunächst vielleicht gar nicht, außer sie hören von anderen Kindern, die vielleicht darüber berichten, wie streng es in der Schule zugeht, was man vielleicht nicht machen soll und welche Regeln es dort gibt. Darum ist die Begeisterung für eine Schule anfangs größer als eine gewisse Zeit danach. Vielleicht sind manche von euch bekannt damit, dass es in Vorarlberg eine christliche Schule gibt, in Dornbirn, frisch umgezogen aus Lustenau, die Elia-Schule. Und wie ist es bei euch jetzt nach über 20 Jahren? Seid ihr noch so begeistert wie am Anfang oder habt ihr Probleme, euch mit der Gemeindeschule zu identifizieren? Ich weiß es nicht, wie ihr so denkt. In Dornbirn jedenfalls haben wir derzeit wenige Schüler und im nächsten Jahr sollen es noch weniger werden. Und was dann? Aufgeben? Was schlagt ihr vor? Johannes, Kapitel 21, wir setzen fort in unserer Fischergeschichte. Vers 3 haben wir ja gelesen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 7 gestandene Männer, alles erfahrene Fischer, finden sich zusammen, machen ein Projekt und haben keinen Erfolg. Das waren Fischer und Menschenfischer. Männer, die in der Welt ihren Mann stehen und diese Gaben nun einsetzen für die Evangelisation, für die Arbeit in der Gemeinde. Jesus hat ihre Gaben angenommen und sie selbst dazu ausgebildet, diese Gaben im Dienst der Evangelisation einzusetzen. Matthäus 4, Vers 12 und 13. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jesus hörte, dass Johannes der Täufer in Gefangenschaft gesetzt war. Was macht er nun? Sehr trauert er um Johannes. Er sammelt sich zuerst zu Hause in Nazareth und entwickelt dort einen Plan. Dazu muss er erst einmal umziehen nach Kapernaum am See und predigt. Vers 17, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um. Oder in anderen Bibeln heißt es, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Das war übrigens dieselbe Predigt, die Johannes der Täufer gepredigt hatte. Wir können das finden in Johannesevangelium, Kapitel 3, oder Entschuldigung, Matthäus, Kapitel 3. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündigte in der Wüste von Judäa, kehrt um oder tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Genau dieselbe Predigt. Und wen trifft jetzt Jesus dort am See? Wir lesen, welch ein Zufall, Simon und Andreas. Vers 18 in Matthäus Kapitel 4. Als Jesus am See von Galiläa zufällig, unter Anführungszeichen, entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Simon und Andreas, traurige, etwas enttäuschte Jünger von Johannes dem Täufer, weil der ja im Gefängnis sitzt. Und was machen Menschen, wenn sie traurig und verwirrt sind? Sie lenken sich am besten durch Arbeit ab. Jedenfalls mache ich das so, meine Frau macht das so. Und sie haben es auch so gemacht. Wir lesen weiter, Vers 19. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Alle diese Jünger waren vom Beruf Fischer. Johannes, Evangelium, Kapitel 1. Ich lese Vers 35. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, Johannes der Täufer. Es war die Zeit, wo er noch nicht im Gefängnis war. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, so ganz zufällig natürlich, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte es, Jesus, was wollt ihr? Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und Vers 43, am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Es ist fast eine Familie, eine große. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth. Also hatte Jesus schon früher einmal einen Fang unter diesen Fischern gemacht. Raue Burschen, kraftstrotzend, sicher mit einem Sixpack unter ihren nassen Hemden, trainiert durch ihre schwere körperliche Arbeit beim Fischen. Und Simon, Petrus, war damals, als Johannes der Täufer noch nicht im Gefängnis war, auch dabei und wurde zusammen mit seinem Bruder Andreas ein Jünger von Jesus. Das ist doch interessant. Später, wir haben es gelesen in Matthäus Kapitel 4, als Johannes der Täufer im Gefängnis ist, geht Jesus seinen Jungs nach und lässt sie nicht allein. Und auch jetzt, als sie dort fischen in dieser Nacht, kommt auch Jesus vorbei, Johannes 21. Ich frage mich natürlich, warum sie damals, nachdem Jesus sie als Jünger angenommen hatte, durch Unterstützung von Johannes dem Täufer selber, wieder am See waren und fischten. Wenn man die Harmonie der Evangelien studiert, muss ich vielleicht erklären, was so eine Harmonie ist. Das ist eine Übersicht, eine Tabelle, wo in chronologischer Reihenfolge aufgelistet wird, was an Ereignissen berichtet wird in allen vier Evangelien, aber wie wir wissen, sind es ja nicht alle Evangelien gleich. Manche sind ein bisschen gründlicher, manche sind etwas mehr auf die Wunder Jesu gerichtet, andere wieder mehr auf die Gleichnisse, andere wieder mehr auf die Lehren. Und so haben sich Leute die Mühe gemacht, so eine Harmonie zusammenzustellen. Ich wundere mich, dass das wenige hier kennen. Ich hatte das auch nicht gewusst. Ich habe das erste Mal in einem kleinen Büchlein die Schülerschule von Barbiana darüber gelesen, wo dieser Pfarrer das empfohlen hat, dass das jeder Schüler kennen sollte, so eine Harmonie. Und ich habe die erste gefunden in der Ellenweit Studienbibel, aber das kann man sicher überall im Internet mittlerweile herunterladen. Also nach dieser Harmonie war es ungefähr ein Jahr Abstand zwischen diesen zwei Berufungen von den Jüngern. Jesus drängt nicht. Ganz leise und unaufdringlich begegnet er auch uns mehrfach im Leben. Folgen wir ihm eine Zeit lang so wie die Jünger, um dann wieder in unser altes Leben zurückzukehren? Johannes der Täufer war ihr erster geistlicher Führer. Und jetzt war er im Gefängnis und sie waren wohl sehr traurig darüber und fischten, wie auch einige Zeit nachdem Jesus gekreuzigt war. Jesus ist zwar auferstanden, klar, aber das ist doch ziemlich verwirrend alles. Das ist am besten, wenn man dann einen klaren Kopf kriegt und dann gehen wir mal fischen. Johannes 21, wir haben es gelesen. Ich gehe fischen und die anderen sagten, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Da saßen sie nun alle beisammen in einem Boot. Sie taten, was sie konnten, fischen. Doch sie erzielten keinen Erfolg. Jahrelang hatten sie doch das gemacht und nun hatte sie das Anglerglück verlassen, wie man so schön sagt. Damals fischte man natürlich nicht mit einer Angel, sondern mit Netzen. Denn von einem Fischlein, das hin wieder mal anbeißt, bekommt man keine Familie satt. Verwirrt, niedergeschlagen, erfolglos, entmutigt, ratlos. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Wir kennen das. Man ist beim Arbeiten, da kommt ein alter Bekannter vorbei oder jemand Fremder und fragt: Wie geht es so? Und Jesus hat sich gleich selber zum Essen eingeladen. Sie antworteten ihm: Nein. Peinlich, dass sie nichts vorzuweisen hatten. Da wird wohl nichts daraus, aus dem gemeinsamen Mahl. Wir lesen weiter. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Vers 12. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Ja, fast hätten sie es vor lauter Freude vergessen. Jesus hatte ja Hunger. Darum hatte er sie nochmals auf den See geschickt, ganz am helllichten Tag und gegen alle Regeln der Fischerei. Und nun wird einmal gefeiert bei einem tüchtigen Mahl, wo alle zulangen konnten. 8 Männer putzen da schon was weg. Und wieder peinlich, dass sie Jesus nicht gleich erkannt hatten. Aber darüber schweigt man lieber. Kennen wir Jesus Stimme in den Menschen, die uns helfen wollen? Ich muss zugeben, ich hätte das nicht so gemacht. Ich wäre dazu einfach zu stolz gewesen. Heute überdenke ich manchmal mein Leben, wie es anders verlaufen wäre, wenn ich die Hinweise und die Hilfe Gottes angenommen hätte. Dann hätte ich den Becher nicht verschüttet, den mir der Herr in der Trübsal voll eingeschenkt hat. Psalm 23. Da steht in Vers 4 und 5: Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst mir reichlich den Becher. Die Jünger haben wenigstens nur darauf gehört, was dieser Fremde zu ihnen gesagt hat, obwohl sie Jesus ja nicht erkannt hatten. Und so wurde ihr Leben bereichert. Und ich meine nicht nur der viele Fische wegen. Die Bibel sagt ganz klar und eindeutig, dass wir immer eine Hilfe bekommen werden. Und das nützt uns aber nur dann etwas, wenn wir offen dafür sind und uns nicht dagegen wehren. Diese Zusicherung, die habe ich relativ spät in der Bibel wahrgenommen und für mich angenommen. Im 1. Korinther 10, Vers 13, da steht: Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Und ich fühlte mich auch als Christ oft überfordert. Als junger Lehrer in der ersten Gemeindeschule Österreichs, noch nicht so lange getauft, selber schon 2 Kinder und einen Pflegesohn. Aber hier steht, das gibt es gar nicht, eine Überforderung. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Mittlerweile bete ich ganz bewusst darum, dass ich den Ausweg, ja, auch sehe, den der Herr mir anbietet. Man muss ja durch Erfahrung nicht dumm bleiben. Doch zurück zu Johannes, unserer Geschichte von den Fischern und ihrem tollen Fang. Vers 15, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Und spätestens jetzt, denke ich, ahnt Petrus, dass es nach dem erfolglosen Fischzug Zeit für einen Berufswechsel war. Vom Fischer zum Hirten. Dreimal wird es ihm Jesus durch die Blume sagen. Zum dritten Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Jedes Mal war dies verbunden mit der Frage nach der Liebe. Liebst du mich? Worauf Petrus selbstverständlich mit Ja antwortete. Und beim dritten Mal hatte Petrus dann ganz demütig die Antwort Jesus überlassen: Du weißt es. Was ist nun der Unterschied zwischen einem Fischer, der Petrus ja bisher war, und einem Hirten, zu dem Petrus von nun an werden sollte? Wir sind bereits darauf eingegangen. Ein Fischer liebt seine Fische nicht. Mitleidlos fängt er sie, reißt sie aus dem Netz oder vom Haken, schmeißt sie ins Boot, wo sie nach Luft schnappend jämmerlich verrecken. Und dann werden sie gebraten, aufgegessen oder verkauft. Und man ist stolz, wenn man möglichst viele gefangen hat. Dann ist die Anerkennung und der Lohn groß. Wie es den Fischen dabei geht, interessiert niemand. Man könnte sich jetzt die Frage stellen: Wie sehen wir uns als Menschen, Fischer oder eher als Hirten? Das Wort Pastor bedeutet eigentlich übersetzt Hirte. In der evangelischen Christenheit hat man diesen Wechsel vollzogen, während der katholische Oberhirte in Rom noch seinen Fischerring trägt und seine Unterhirten noch Priester heißen, wie im Alten Testament. Dazu steht in Wikipedia: Traditionsgemäß knien Gläubige zum Zeichen der Achtung und Verehrung vor dem Amt des Papstes als unmittelbarem Nachfolger des heiligen Petrus nieder und küssen den Ring. Doch das nur nebenbei. Was macht ein Hirte anders als ein Fischer? Wie denkt ein Fischer anders als ein Hirte? Die Jünger wussten es bereits. Jesus hat es ihnen gepredigt und vorgelebt. Die Kreuzigung und Jesu Verhalten war ihnen noch lebendig vor Augen. Besonders Petrus hatte da so seine persönlichen Erinnerungen. Wir lesen das in Lukas, Kapitel 22, Vers 31. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Vers 54. Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Magd sah ihn an dem Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein, Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Bei Jesu Gefangennahme waren einige Jünger sogar bewaffnet. Und ein Jünger hätte dem Diener des Hohenpriesters mit seinem Schwert am liebsten den Schädel gespalten, hatte jedoch leider, unter Anführungszeichen, nur sein Ohr getroffen. Das steht in den Versen 50 und 51. Und einer von ihnen schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber sagte, hör auf damit. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Und bei seiner Kreuzigung, 23. Kapitel im gleichen Evangelium, Verse 33 und 34. Sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was tut Jesus? Er heilt, er betet für die Soldaten, die ihn brutal ans Holz annageln. Und was machen wir, wenn Jesus oder unser Glaube angegriffen wird? Schlagen wir dann zurück? Zumindest mit Worten. Was machen wir, wenn wir persönlich, ich meine jetzt gar nicht wegen dem Glauben, angegriffen werden, zum Beispiel von schwierigen Schülern? Was machen wir Eltern oder auch als Lehrer, wenn uns die Kinder auf der Nase herumtanzen? Was würde ein Hirte machen? Petrus hat einen Hirtenbrief geschrieben nach seiner erneuten Bekehrung. Nun nicht mehr als Fischer, sondern als Hirte, als Pastor. Erster Petrusbrief. Ein neuer Petrus mit einem neuen Beruf. Kapitel 1, Vers 22. Seid der Wahrheit gehorsam und ihr habt euer Herz rein gemacht für eine aufrichtige Bruderliebe. Darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und bleibt. Beständige Liebe. Das heißt, niemand sagt in dieser Gemeinde, es reicht nun. Jetzt aber ist der Punkt erreicht. Weder zu Geschwistern noch zum Partner und schon gar nicht Kindern gegenüber. Zweites Kapitel, Vers 21. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt, nicht wie Fische, sondern wie Schafe. Jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Petrus war nun ein völlig anderer Mensch geworden, ein Hirte. Was glaubt ihr, wie Petrus von nun an reagiert hat, wenn ihn jemand gekränkt hat oder seinen Glauben verachtet hat? Jesus hatte dies ja schon vorher erklärt. In Johannes 10 hat er die Jünger darüber belehrt als himmlischer Lehrer. Vers 11 bis 16, da sagt er, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Man könnte auch sagen, der bezahlte Lehrer, der nicht Hirt ist, der nicht seine eigenen Kinder unterrichtet, lässt die Schafe, die Kinder im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Das könnte auch in der Verantwortung von einem Ausschuss liegen, von einer Gemeinde, so eine Schule nicht im Stich zu lassen. Es geht ja nicht um die Schafe, es geht um Kinder. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt es noch einmal, ich bin der gute Hirte. Vers 14, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Welche Einstellung haben wir unseren Lämmern gegenüber? Lassen wir es zu, dass sie zerstreut werden? Wer ist dieser Wolf? Kennen wir ihn vielleicht besser unter dem Namen Brüllender Löwe? Petrus hat in seinem ersten Brief diese Bezeichnung dafür gewählt. Die ist genauso treffend wie Wolf. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlinge. Und ihr wisst, Löwen haben es besonders auf Lämmer abgesehen. Petrus hat ja selbst feige Erfahrungen gemacht und konnte nun mit sehr, sehr viel Mitgefühl den anderen Mitbrüdern Rat geben. Er ist ja auch weggelaufen oder hat Jesus nicht mehr gekannt, offiziell. In Vers 2, 5. Kapitel, sagt er seinen Mitbrüdern demütig einen Rat, eine Bitte. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes. Also nicht für die Fische, sondern für die Herde. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will, auch nicht aus Gewinnsucht, also wegen dem Gehalt, sondern aus Neigung, das heißt mit Herzblut. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden oder eurer Schüler, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Und dann haben wir ja gelesen, dass Jesus auch von den Lämmern gesprochen hat, die nicht von unserem Stall sind. Eltern mit Kindern, nicht aus unseren eigenen Reihen. Welche Einstellung haben wir ihnen gegenüber? Und was ist, wenn ein Schaf nicht brav ist? Ein Schaf muss ja so sein, wie es in Jesaja steht, wo es über Jesus heißt, und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Schaf. Als er ans Kreuz geführt wurde. Aber es gibt verschiedene Schafe. Es gibt schwierige Schafe, es gibt Schafe, die weglaufen. Matthäus 18. Die Geschichte kennen wir und wir erzählen sie den Kindern. Alle kennen diese Geschichte. Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Ich glaube, dass es heute vielleicht fast umgekehrt ist, dass sich 99 verirren und nur eines pro 100 sich nicht verirrt. Vielleicht ist die Zahl nicht so, aber in diese Richtung, denke ich, geht es schon. Vers 14. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Es geht also wirklich um Kleine, um Kinder. Natürlich nicht nur. Und gleich danach heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm noch einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Ich lasse jetzt einige Verse aus und lese weiter ab dem Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wenn man ja also zwei zu sich nimmt, Lehrerkollegen, mit ihnen zusammen mit dem Kind spricht, im Namen Jesu, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Erfahrung haben wir heuer machen dürfen. Und der Petrus, der hatte eine andere Einstellung. Schon eine eher positive, aber nicht so positiv. Der nächste Vers, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Und Jesus hat ja vorher zu den Kleinen, über die Kleinen gesprochen, von den verirrten Kleinen. Aber Petrus meinte jetzt natürlich Brüder. An Kinder dachte er damals gar nicht. Wie oft? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Oder siebenmal 70 Mal, wie es manche Bibelübersetzungen wiedergeben. Das gilt auch für Kinder. Nein, es gilt besonders für Kinder. Weil es heißt hier, so will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Weil ganz am Anfang heißt es ja im Kapitel 18, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte. Und dann sagt er, ihr sollt auch so werden wie die Kinder. Und dann sagt er in Vers 5, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt. Und dann kommt die Mühlstein-Geschichte, die wir jetzt nicht lesen. Seitdem ich das begriffen habe, die Bibel gilt auch besonders für meinen Umgang mit den Kindern in der Schule. Seitdem ich das begriffen habe, bete ich sowohl in der öffentlichen Schule wie auch in der Gemeindeschule für die Kinder, wenn sie schwierig sind. Und Gott hört dieses Gebet immer, denn es gibt eine direkte Verbindung der Engel dieser Kinder zum Angesicht Gottes. Und Jesus lügt nicht. Ich habe hier noch ein Buch mitgebracht, unser Erziehungsbuch. Und da möchte ich abschließend einige Zitate vorlesen. Dieses tolle Buch aus dem Jahr 1903 enthält sehr viele fortschrittliche Gedanken, wie sie später teilweise auch von Maria Montessori vertreten worden sind. Ich weiß nicht, ob sie das gelesen hat. Und ich möchte jetzt in dieser Ausgabe Seite 269 aufschlagen. Da geht es um rechte Zucht, Zucht und Ordnung. Das ist etwas, was jede Schule braucht. Und da steht: In dieser für die Jugend besonders gefahrvollen Zeit ist sie überall von Versuchungen umgeben. 1903 geschrieben. Was würde heute da drin stehen? Wahrscheinlich genau dasselbe. Weil die Kinder hatten es früher auch sehr schwer. Während es leicht ist, sich treiben zu lassen, bedarf es der stärksten Anstrengung, um gegen den Strom zu schwimmen. Jede Schule sollte eine Freistatt für die angefochtene Jugend sein. Eine Freistatt. Israel hatte 6 Städte, die erreichbar waren für solche, die versehentlich was Falsches gemacht haben. Einen Mord begangen, aus Versehen zum Beispiel. Die konnten dorthin fliehen, fanden dort Asyl. Und in diesem Gedankenbild sollen wir jede Schule sehen. Ein Ort, wo man geduldig und weise mit ihren Torheiten verfährt. Torheiten. Ich habe immer gehört, solche Schüler soll man rausschmeißen. Die passen nicht zu unseren gut erzogenen adventistischen Kindern. Verantwortungsbewusste Lehrer werden aus ihrem Leben und aus ihrem Innern alles entfernen, was sie daran hindert, eigensinnige und unbotmäßige Schüler erfolgreich zu betreuen. Was ist denn das, was ich aus meinem Leben und meinem Innern doch alles entfernen musste? Ärger, Ungeduld, Jähzorn und Respektlosigkeit Kindern gegenüber, Stolz. Alles das, was Schüler eben nicht mögen. Und dabei hatte ich unter Anführungszeichen das Glück, dass mich die Schüler, aber auch meine eigenen Kinder oder meine Frau kritisiert haben. Heute sage ich, niemand kann mich daran hindern, ein besserer Lehrer zu werden, außer ich selber, wenn ich mich der Kritik verschließe. Ich lese weiter in diesem Buch. In Güte wird er dem Übeltäter seine Verfehlungen vorhalten und ihm helfen, sich wieder zurechtzufinden. Jeder echte Lehrer empfindet, sollte er je irren, dass es besser ist, zur Barmherzigkeit als zur Strenge zu irren. Das hat nichts mit Verwöhnen zu tun oder Disziplinlosigkeit. Weiter. Viele Jugendliche, die man für unverbesserlich hält, sind im Inneren nicht so verhärtet, wie es scheinen mag. Oft sind es gerade sie, die durch Freundlichkeit am schnellsten weich werden. Wenn er, gemeint ist der Lehrer, das Gute im Charakter seines Schützlings erkennt und entwickelt, kann er das Übel in den meisten Fällen beseitigen. Haben wir nicht gelernt, dass die Kinder böse sind von Natur aus? Und beschäftigt nicht gerade diese falsche Pädagogik, die sagt, dass man das Gute aus den Kindern rausholen sollte, unsere Gedanken? Immerhin, Ellen White bezieht sich in diesem Zitat gerade auf eher schwierige Schüler. Auf unverbesserliche Schüler sogar. Wie kommt das jetzt bei euch an? Wir sollten es einfach mal so stehen lassen und es als Schlüssel akzeptieren, der uns hilft, die Kids wieder auf den geraden Weg zurückzubringen. Auf Seite 270, das Abschlusszitat: Jesus behandelt uns weit besser, als wir es verdienen. Eine Maßnahme, gemeint sind natürlich Erziehungsmaßnahmen, der Eltern und Lehrer ist niemals zu rechtfertigen, wenn sie nicht der gleicht, die der Heiland unter ähnlichen Umständen auch ergreifen würde. Liebe Geschwister und Freunde, ich möchte euch abschließend ganz, ganz herzlich um Unterstützung des Schulprojekts Elia-Schule bitten. Oder seid ihr müde geworden, davon zu hören? Ihr wisst, welche Möglichkeiten es zur Unterstützung gibt. Wir Lehrer danken es im Namen der Kinder, damit diese kleine Schule wachsen und gedeihe, bis unser Herr Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels und uns dann alle mit in seine Schule im Himmel nimmt. Amen. Lieber Vater im Himmel, dein Wort ist voller Belehrung und es will uns helfen, das, was uns am kostbarsten ist, unsere Kinder retten zu helfen, zu bewahren, wieder herauszubringen von schlechten Wegen. Und du hast es ermöglicht, durch viele Wunder und Fügungen, dass wir hier in Österreich Schulen haben, auch in Deutschland, in der Schweiz und sonst in Europa und in der ganzen Welt. Und du hast es Menschen ans Herz gelegt, für diese Schulen zu wirken als Lehrer oder auch im Stillen, im Hintergrund, durch ihren Arbeitseinsatz, durch ihre Gebete, durch ihre Gaben. Und ich möchte dich bitten, lieber Vater, und ich vertraue auf Jesu Wort, dass du selbst nicht möchtest, dass nur eines von diesen Kleinen verloren geht, dass du diese Schulen bewahrst, förderst und wachsen lässt, gerade wenn Widerstände da sind. So hilf uns, dass wir wie die erfolglosen Fischer auf deine Stimme, Herr Jesus, hören, dass wir es noch einmal versuchen und den Erfolg einfahren dürfen. Dir zur Ehre. Amen.